Dann wünsche ich euch ein herzliches Willkommen zu einem neuen Science-Podcast, einer neuen Episode im Science-Podcast. Heute nicht mit Lennart, sondern mit Sebastian Breuer. Schön, dass du da bist, Seb. Hi.
Hi, ich wollte mich eigentlich gerade als Lennart vorstellen, weil den vermisse ich gerade. Aber das Intro hast du mir jetzt schon genommen.
Entschuldigung, willst du nochmal sagen? Hallo, ich bin Lennart.
Hallo, ich bin Lennart. Und ich bin nicht klein.
Und ich glaube das nicht, weil du fährst definitiv bisschen mehr Standgas als Lennart zurzeit auf jeden Fall. Der klagt immer über seine mangelnde Form. Ich würde ganz gerne, ich habe schon lange nicht mehr auf dem Rad erlebt, ich würde ihn richtig gerne jetzt mal im Training hier im Bergischen lang ziehen, weil ich denke, so langsam ist das Momentum gekippt. Ich hab den.
Ja, aber der trainiert ja auch so gut wie gar nicht. Der läuft ja nur, oder?
Der läuft manchmal ein bisschen, genau. Der trainiert kaum. Deswegen, ich würde gerne, ich weiß natürlich auch, wo das herkommt, das ist ja klar, aber trotzdem würde ich ja ganz gerne im Bergischen von vorne fahren und mich dann so demonstrativ umdrehen und gucken, wo bleibst du denn? So.
Ich denke mir ganz oft bei so manchen Sachen, entweder so lange Touren wie gestern oder auch so, so Long-Distance-Rennen, da denke ich mir ganz oft so ganz intuitiv so, was würde Lennart jetzt dazu sagen? Und ich glaube, so ein Meme, so, der würde einfach nur da stehen und mit dem Kopf schütteln.
Ja, natürlich. So. Den kriegst du auch, ganz ehrlich, ich bin ja so lange, seit Jahren beacker ich nie, dass wir irgendwas Langes machen. Ich wäre ja absolut bereit, Leute, ich hätte auch Bock drauf. Das wäre ein geiles Video, Lennart und ich quälen uns durch Badlands als Duo. Ich hätte so Bock, weil der wird es ja von Sekunde eins hassen. Und das ist ja das Schöne daran. Und
Ich würde dafür Eintritt bezahlen. Also ich würde ganz gerne dann mitkommen. Ich mache Kameramann. Ich würde es ganz gerne live vor Ort und in Farbe miterleben, wenn Lennart Badlands fährt.
Boah, lass uns irgendwie mal drehen, dass Lennart und ich dann nachher Badlands fahren müssen, weil ich bin halt, ich wäre so dieses Einhorn und Regenbogen Sonnenschein, während er einfach die ganze miese Petrich da guckt, wie so eine Grumpy Cat, und der muss man einfach durchs Badlands tragen.
Aber dann verkauft er danach sein Fahrrad für immer, für alle Zeiten, ja, hat er nie, dann fährt er nie wieder Fahrrad.
Ja, wahrscheinlich werden wir nie wieder miteinander reden. Ja. Naja, er soll sich nicht so anstellen. So, wir wollen heute über den Ötztaler sprechen und so ein bisschen über unser Vorhaben oder dein Vorhaben und wie wir das gemeinsam jetzt auf die Beine stellen wollen. Können wir gleich nochmal ein bisschen zu sprechen. Dann so ein bisschen nochmal deine Saison Revue passieren lassen, was alles passiert ist, was wir im Training gemacht haben, was wir da in der Vorbereitung gemacht haben, um das Ganze ein bisschen gipfeln zu lassen in dem, ich sag mal, wohl bekanntesten aller Radmarathons in Europa, den wir haben. Ötztaler, heute ist Dienstag, die Woche davor. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr noch, was haben wir jetzt, 10 Tage oder so? 10, 11 Tage, bis du irgendwann ran musst. Was hast du vorgenommen, Sepp? Drop du doch mal die Facts.
Ja, ich träume vom Ötztaler eigentlich schon, seitdem ich mit dem Rad schon angefangen habe. Ich bin ihn auch schon zweimal gefahren, und da, wo ich herkomme, also aus dem Verein beziehungsweise da aus der Umgebung, da war der Ötztaler immer so das Ding. Also da hat jeder davon gesprochen, und da war es immer so diese magische unter 7-Stunden-Marke. Da rahmst du dich halt irgendwie bei manchen Leuten halt ins Gedächtnis ein. Und das ist mir irgendwie schon als U17-Fahrer irgendwie eingetrichtert worden. Das ist seitdem bei mir drinne. Und ich habe das jetzt ein paar Jahre lang so ein bisschen aus den Augen verloren. Und jetzt war so der Moment Anfang des Jahres, dass ich mir gedacht habe, so, wenn ich das machen will, dann mache ich das dieses Jahr. Ich habe richtig Bock drauf. Und das einfach mal auszuprobieren, weil ich glaube, dass tendenziell eher so die Zahlen gegen mich sprechen. Aber ich halt extrem Bock auf diese Herausforderung habe. Und von da an habe ich dich dann angerufen und gesagt, Lukas, lass mal Ötzi Sub-7 machen.
Das ist echt so, weil die Tatsache, also viele, du hast gerade diese magische Grenze bei Ötztaler gesprochen, die magische Grenze für viele beim Ötztaler ist halt 8 Stunden, und du haust einfach mal eine Stunde tiefer nochmal drauf, also die magische 7. Für viele ist einfach die magische 8 schon das Ding, und das ist halt, die magische 7 ist halt für die, die richtig schnell Fahrrad fahren können.
Ja gut, also ich muss dazu sagen, ich kenne die Strecke mittlerweile sehr, sehr gut. Ich bin es jetzt zweimal offiziell gefahren. Einmal habe ich mich unter einem anderen Namen 2008, glaube ich, reingeschmuggelt. Das heißt, ich weiß leider auch gar nicht mehr, weil ich den Namen nicht mehr weiß, unter dem ich gestartet bin, weil das war so eine super spontane Aktion. Ja. Und das war da so der Moment, wo ich mich total in dieses Event verliebt habe. Aber ich weiß die Zeit von damals nicht mehr, und ich kann es halt auch nicht nachgucken, weil ich den Namen nicht mehr weiß. Ich habe nur Bilder von damals noch so auf die Tage auf dem Rechner gefunden. Ja. Aber es wäre jetzt auch vermessen, wie gesagt, mit den zwei Zeiten, die ich da schon habe, plus halt mit dem Trainingsaufwand und allem, was dazugehört, was ich da reinstecke in so das komplette Radfahrjahr, zu sagen, ich will jetzt da unter 8 Stunden fahren, das wäre, ich glaube, das wäre nicht so ganz fair.
Das verstehe ich schon absolut. Dann hast du denn nochmal ganz kurz, hast du im Kopf, was eigentlich deine beste Zeit ist? Hast du zweimal bist du schon gefahren? Hast du grob im Kopf, was die beste Zeit ist, die du jemals da hingelegt hast?
7:21, wenn ich es richtig weiß, im Regen.
7:21 im Regen. Wann war das?
2017. Ich meine 2017, ist schon ein bisschen her. Also ich habe eine etwas längere Abstinenz vom Ötztaler jetzt gehabt.
8 Jahre, 2017 im Regen, da war Felgenbremse noch aktiv?
Da war auf jeden Fall Felgenbremse, da war auch noch Low Carb. Also ich glaube, ich bin das Ding, also aus heutiger Sicht würde man sagen, ich bin nüchtern gefahren. Das waren halt andere Zeitrechnung. Dementsprechend finde ich es halt super interessant, das jetzt halt miteinander zu vergleichen, um mal zu gucken, so hey, ich bin zum Beispiel auch gerade so ein bisschen nochmal tiefer eingestiegen, wie kann ich mein Material nochmal so ein bisschen gewichtsmäßig optimieren, weil an mir kann ich da nicht mehr so viel und will ich auch nicht mehr so viel rum optimieren bezüglich Gewicht, also muss das Fahrrad herhalten. Aber da vielleicht nochmal so ein bisschen so Gewicht einzusparen und das sind damals Sachen gewesen, da habe ich nie drauf geachtet irgendwie, auch nicht irgendwie Verpflegungsstrategien oder was ich überhaupt irgendwie unterwegs esse, von da an neue Zeitrechnung und das war so der Punkt, dass ich mir dann auch gedacht habe, okay, das würde ich halt, also die Zeit muss ich halt schlagen, definitiv, und das glaube ich halt, also da bin ich fest von überzeugt, aber ich will sie nicht nur schlagen, sondern ich will halt wirklich einmal so dieses Sub-7 machen und ich bin ganz ehrlich, es kann halt auch krachend scheitern, es kann sein, dass ich am Ende mit einer 7:15 da irgendwie reinrolle, aber es kann halt auch passieren, dass das funktioniert, von da an, ich bin da echt motiviert und habe richtig Bock drauf.
Werden wir auf jeden Fall alles drumherum machen und organisieren, dass das auf jeden Fall bestmöglich Richtung 7 Stunden läuft. Leute, schon mal vorweg, Spoiler, es wird auf jeden Fall ein Video dazu geben, also die Kombination aus meiner Wenigkeit und dich als Fahrer. Diesmal bin ich nicht so viel auf dem Rad unterwegs, zum Glück. Die haben ja also einige schon ein bisschen gefeiert. Wir werden es auf jeden Fall nochmal machen. Ich werde vor Ort sein. Wir werden das Ganze natürlich mit begleiten und euch auch ein bisschen die Verpflegungsstrategie, meine ich, vor Ort ein bisschen näher bringen, wie wir das Ganze versuchen aufzubauen. Ganz kurz, Emma, ich habe gerade spontan reingeschaut. Mit deinen 7:21 wärst du immer noch letztes Jahr 26er geworden. Ja. Das war damals schon richtig starke Zeit, muss man sagen, mit dem Material von damals, mit den Möglichkeiten von damals, wenn man es auch mit heutigen Zeiten vergleicht. Deswegen, ich denke auch mit der Vorbereitung, wie wir jetzt gerade schon Intros haben, mit dem, was du dieses Jahr an Leistungsfähigkeiten aufrecht gehalten hast und was du schon gezeigt hast, dass da noch ein bisschen was rauszuholen ist. Gut, ob alles so zusammenläuft, sehen wir dann. Und wir haben auch schon gesagt, es geht. Oder anders, die Zeit ist sogar größer als die Platzierung. Das heißt, am Ende müsste man sogar sagen, es wird gar nicht zu sehr renntaktisch gefahren, was so die Platzierung anbetrifft, sondern es geht hauptsächlich darum, eine schnelle Zeit zu fahren. Und das ist nochmal ein ganz anderer Rennansatz, als wenn man einfach nur auf Auge gegen Gegner fährt. Da muss man sich an ein paar andere Dinge orientieren. Gut, bevor wir gleich in die einzelnen Themen schon mal reingehen. Wir hatten letztens ein Vorbereitungsrennen, den Arlberg Giro. Das ist ja so ein bisschen der typische, ich sag mal, Formtester. 4 Wochen vor Ötztal? Ich glaube 4 Wochen, ne?
Ja, 4 Wochen.
Genau. Da lief es ja eigentlich schon mal ganz gut. Wie war so die Stimmungslage dann im Rennen bei dir?
Ja, das war das erste Mal, dass ich da in Arlberg am Start war und ich muss sagen, das hat mir rundum sehr gut gefallen. Also es ist ein cooles Event, eine coole Strecke. Das Wetter war leider ziemlich uncool. Also es war cool, weil sehr kalt und nass, was ich gar nicht mag. Ich bin auch erstmal nicht so richtig gut in den Tritt gekommen, aber dann hinten raus wurde es dann immer besser, wo alle, glaube ich, so ein bisschen müde geworden sind. Da werde ich dann irgendwann wach. Kann man jetzt aber, glaube ich, super schwer nur mit dem Ötztaler vergleichen, weil die Topografie ist eine ganz andere, die Renndynamik ist eine ganz, ganz andere. Das ist viel, viel kürzer. Also das Ding sind wir jetzt gefahren in weit unter 4 Stunden, ich glaube 3 Stunden 45 oder irgendwie sowas. Ja. Das heißt, es ist nicht ansatzweise zu vergleichen in meinen Augen. Aber trotzdem gibt es ja so ein bisschen den Fingerzeig, weil das halt schon eher noch das ist zu den Rennen, die ich sonst im Moment fahre. Also zu irgendwelchen Langdistanzrennen, was ich vor, ich glaube 5 Wochen bin ich in Barcelona gefahren oder 6 Wochen inzwischen.
Ja, ja.
Oder in Chaka oder in Atlas Mountain Race. Dann vor ein paar weiteren Wochen waren wir zwei ja dann noch in Tannheim am Start, wo es auch das Video zu gibt. Das war nochmal ganz anders, aber es ist halt trotzdem von dieser von diesem Typ Rennen, also Straßenrennen würde ich es jetzt mal nennen, auch wenn es jetzt mit diesem reinen Straßenrennen, wie man es von der Tour de France oder was auch immer kennt, nichts zu tun hat, weil es ist eigentlich mehr, die Tage hat jemand zu mir gesagt, hey, das ist ja fast wie ein Swift-Rennen, weil du ja im Grunde genommen so dieses Platz oder dieses Fahren um eine gute Platzierung im Feld etc. ja gar nicht hast, sondern du fährst ja im Grunde genommen immer deinen Best Effort, die Anstiege hoch und am Ende steht recht schnell eine Gruppe, mit der du dann durch den Tag durchgleitest, was ja im normalen herkömmlichen Straßenrennen wie Lüttich-Bastogne oder irgendwie sowas ja eine ganz andere Dynamik mit sich bringt.
Klar. Nee, absolut. Und wir haben auch schon gesagt, es ist auch ein bisschen von der, die Endzeit, muss man aber sagen, ist auch ein bisschen von der Renndynamik des Feldes abhängig. Wenn wir jetzt gerade auch die Passagen, wie zum Beispiel den Brennerpass sehen, wie schnell da gefahren wird, dann ist es davon abhängig, dass die Gruppe irgendwie rollt, dass da auch Zucht drauf ist. Wenn man da theoretisch, keine Ahnung, weil die Gruppe jetzt nicht so mitmacht und man in der Situation wäre, da selber sehr viel investieren zu müssen und die verliert man 2 Minuten zu den Zeitvergleichen zum letzten Jahr, das an den Anstiegen wieder rauszuholen, ist einfach schwierig. Deswegen sagen wir auch, Ziel sollte 7 Stunden sein. Wir werden alles dafür geben. Wie das Rennen am Ende aussieht, das ist nochmal eine andere Nummer. Das müssen wir einfach mal angucken. Ich würde Folgendes vorschlagen, bevor wir jetzt einfach ins Detail gehen, unsere Rennstrategie, unsere Race-Strategie, würde ich noch ein bisschen weiter ausholen, nochmal so ein bisschen mal recappen, was wir alles im Training eigentlich gemacht haben, dass wir zu dem Punkt dahin gekommen sind, wo du jetzt gerade stehst. Und da würde ich so ein bisschen mal anfangen mit ein paar Stats, die du wahrscheinlich auch so ein bisschen schon weißt. Weiß nicht, ob du die ganz so auf dem Schirm hast, aber manche Dinge überraschen dich vielleicht nicht, aber den ein oder anderen Zuhörer wahrscheinlich schon. Und zwar,
jetzt bin ich aber richtig gespannt. Also wir haben vorher nichts abgesprochen. Ich höre die Zahlen jetzt auch zum ersten Mal. Ich weiß nicht, um welche Zahlen es geht, aber ich bin sehr gespannt. Nicht. Schieß los.
Ich weiß nicht, ob du dir vielleicht auch mal kurz überlegen solltest, ob du vielleicht in die Menschlichkeit wieder zurückkehren möchtest. Also, ich habe einfach nur gerade kurz spontan aufgerufen, Training Peaks letzten 365 Tage, weil ich dachte mir, wenn ich jetzt das Jahr von 2025 aufrufe, wir ab Januar mit dem Training starten, ist ein bisschen Quatsch, weil wir haben im Dezember so einen ordentlichen Block schon an Training gehabt, dass wir jetzt einfach von jetzt an mal rückwärts gerechnet, quasi von 19. August, die letzten 365 Tage auch zum letzten 19. August und darin ist schon inkludiert eine kleine Off-Season-Pause. Complete Distance, 33.803 Kilometer der letzten 365 Tage und 858 Stunden auf dem Bike. Für alle, die jetzt eher in Jahreszyklen rechnen, kann ich es auch ganz kurz nochmal sagen. Wenn wir uns einmal nur dieses Jahr anschauen, also vom 01.01.2025 hast du auch nicht weniger als 24.000 Kilometer jetzt schon in den Beinen. Das ist einfach für manche, also das ist, muss man sagen, das ist mein Prime, mein Best. Das sind 2000 mehr, glaube ich, als mein höchster Wert, den ich jemals in einem Jahr gefahren bin. Und ich habe noch und nöcher Radrennen darin inkludiert, wo man weiß, dass natürlich auch die Kilometerzahl schnell verfälscht ist. Riesenvolumen haben wir gemacht. Wie geht's dir?
Ist geil.
Ist geil.
Ich habe die Zahl immer so ein bisschen im Auge, weil die bei Strava, ich gucke hin und wieder mal in meinen Strava-Account rein und da steht die ja drin, so dieses Jahr. Und ich wusste die Zahl auch vom letzten Jahr, weil am Ende des Jahres ja jeder seine Zahlen postet und mir die ganze Zeit gedacht habe, so da war bis jetzt keiner bei, der mehr hatte als ich. Dementsprechend ist mir die Zahl vom letzten Jahr mit 35.000 auch im Kopf. Klar, ich muss natürlich dazu sagen, da sind halt auch viele so Langdistanzprojekte bei. Ne? Also letztes Jahr European Connect, einmal quer durch Europa in 30 Tagen, das waren 7.500 Kilometer, was halt natürlich auf dieses Konto extrem einbezahlt hat. Dann fährst du halt ein langes Rennen, was auch mal schnell irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zwischen 1.000 und 2.000 Kilometern innerhalb von ein paar Tagen mit sich bringt.
Genau.
Ich komme beispielsweise jetzt gerade wieder aus die letzte Woche, die war auch verhältnismäßig umfang- und intensitätsreich, weil ich habe ein Bikepacking gemacht und da haben wir das Training mit eingebaut, weil ich mir den WM-Kurs in Maastricht von der Gravel-WM angeschaut habe und das alles mit dem Fahrrad gemacht habe, plus noch ein, zwei andere Sachen. Das war, glaube ich, auch knapp eine 1000-Kilometer-Woche. Das sind so bei mir die Sachen, die halt extrem viel Kilometer mit sich bringen. Und ich bin inzwischen der Typ ohne Auto, sprich, ich mache alles mit dem Fahrrad. Und ja, da kommt natürlich dann einiges an Kilometern dazu und für mich ist das super cool, ich liebe das, ich mache das mega gerne und kann für mich immer so weitergehen.
Ja, das weiß ich. Es ist immer, für Leute, damit ihr es versteht, es ist immer so ein bisschen, nicht verhandeln, aber ich muss mich auch auf neue Sachen mal einstellen, das stimmt schon. Ich weiß noch genau, letztes Jahr im Dezember um die Weihnachten rum, deine Festiv, was war das, 1500 statt 500?
Also ja, ich glaube ja.
Irgendwie sowas. Da musste ich mich auch nochmal neu darauf einstellen, was eigentlich an Volumina innerhalb eines Trainingszyklus eigentlich so umsetzbar ist, weil ich auch dachte so, ja, ich mache hier so ein bisschen Training und eine 20-Stunden-, 25-Stunden-Woche finde ich auch schon Brett. Vor allem bei 3 Grad und Schneenieselregen und du sagst ja, nee, 35 muss ich aber schon haben, weil sonst funktioniert das nicht. Ich muss ja die 240 Kilometer von A nach B fahren, das kommt ja gar nicht an. Auch die legendäre Aktion, dass du uns an rund um Köln lang gemacht hast, aber davor nochmal entspannte, was war das, 200 Kilometer irgendwie nach rund Köln gefahren bist. Als Vorbelastung hat jetzt auch nicht weniger dazu geführt, dass man dir irgendwie deine Kilometer noch mehr Unmenschlichkeit abspricht. Aber es hat einfach, man muss sagen, das Umfangtraining, das Volumentraining funktioniert einfach bei dir. Und ich würde ganz gerne auch da nochmal so ein bisschen auf diese Trainingsinhalte ansetzen. Denn ich habe auch noch so ein bisschen an Daten hier auch mitgebracht. Das muss ich gerade selber mal ein bisschen nochmal aufrufen, was wir zum Beispiel an Diagnostik etc. hatten. Und ich würde einmal ja, so ein bisschen mal kurz den Leuten mitgeben wollen, was wir vor allem im November und Dezember an Trainingsmöglichkeiten nutzen könnten, wo jetzt vielleicht auch nicht jeder direkt Zugang zu hat, die jetzt einfach neu in dein Training hineinkamen und so ein bisschen deine Meinung nochmal hören und das ein bisschen noch ein bisschen versuchen einzuordnen. Du hast zum ersten Mal so ein bisschen auch mit einem Höhengenerator vermehrt als Block in deinem Alltag arbeiten können. Wir haben damit arbeiten können. Wie war so, erstmal bevor ich jetzt Daten raushaue, wie war für dich so diese Erkenntnis, mit einem Höhengenerator zu schlafen? Also Höhenzelt, für die jetzt nicht genau wissen, was gemeint ist.
Ich habe traumhaft geschlafen. Also die meisten Leute denken ja immer so, boah, das ist super die krasse Umstellung und es ist laut, es ist unangenehm, es ist schwitzig, es ist warm, feucht, was auch immer. Aber ich muss sagen, ich habe da göttlich drin geschlafen. Also ich habe ja auch, glaube ich, dir immer wieder gesagt, so, ey, ich schlafe da so viel besser drin und ich kann es kaum abwarten, bis der nächste Block losgeht, weil ich einfach so viel besser, also du liegst halt wirklich in deinem Kasten drinne und du bist abgeschirmt von allem. Ich schlafe mit Schlafmaske, das heißt, ich kriege halt einfach gar nichts mit. Meine Frau ist im Schichtdienst, das heißt, wenn die morgens aufsteht, das kriege ich nicht mit, kann einfach weiter pennen. Das ist super angenehm. Von dem Effekt, muss ich sagen, war ich auch echt überrascht. Also wir hatten ja damals schon während der Zeit im Zelt festgestellt, dass ich im Training deutlich belastbarer bin, also auch in den langen, aber auch in den intensiven Einheiten und dass es eher dann wieder so ein bisschen runtergeht, wenn ich aus dem Zelt, also speziell so die erste Woche nach Zelt. Von da an, muss ich sagen, habe ich da sehr, sehr gute Erfahrungen mit gesammelt. Und ja, auch die Blutwerte waren dann schon deutlich besser nach kürzester Zeit. Also overall, muss ich sagen, ist das auf jeden Fall eine Sache, die sich in allen Belangen, glaube ich, gelohnt hat.
Ja, genau. Also die Blutwerte zitiere ich gleich mal ein bisschen. Ich habe die Daten mal vorbereitet. Ich kann sie ein bisschen mal einordnen, weil ich habe das mal erarbeitet als kleine, um mal ein bisschen Daten einfach hinzulegen. Wir haben damit begonnen, ungefähr Mitte November bis 3. Novemberwoche, haben dann den ersten Block gehabt, den ersten Zyklus von ungefähr 3 Wochen. Weißt du noch ganz kurz, Höhe, die du eingestellt hattest? Ich habe jetzt hier mal notiert, phasenweise 2,5 hatten wir mal.
Ja, ich glaub, das kommt hin, ja, das ist so die Standardhöhe eigentlich dann irgendwann. Also man tastet sich ja langsam hoch. Genau, das ist so das Ding eigentlich, ja.
Genau, und dann hattest du also geschlafen im Höhenzelt und wir haben dann Zeitvolumen darin verbracht, so die typische Nacht, die du halt gesagt hast, ne? Also 8-9 Stunden Schlaf. Und du hattest teilweise auch sogar noch versucht, die Zeit zu erweitern, ne? Mit Maske oder so, Arbeitsplatz.
Genau, also das ist ja so, dass du bei diesem Generator nicht nur ein Zelt nutzen kannst in allen möglichen Varianten, also Kopfzelt oder komplett Ganzkörperzelt, sondern halt auch so eine Maske, an der du tagsüber einfach so die Höhe einstellst und dann irgendwie, keine Ahnung, am Rechner oder auf der Couch bei Tour de France gucken, was auch immer, ein bisschen was machst. Das ist eigentlich, also ich muss sagen, ich finde das auch super angenehm, hab da gar kein Problem mit und wenn man die Zeit halt hat, sprich irgendwie beim Arbeiten oder so, dann kann man das mal easy dann nochmal verlängern.
Genau, weil entscheidend ist halt, damit ihr immer versteht, wir machen mal in Zukunft wahrscheinlich noch eine explizite Hypoxie-Folge oder Höhentrainingsfolge, aber da müsst ihr einfach so ein bisschen die Wirkmechanismen verstehen. Wir haben auf verschiedenen Ebenen einmal Anpassungseffekte im Körper. Auf der einen Seite hast du ventilatorische Anpassung, das heißt auch übersetzt, dass du so eine Art Ökonomisierung aus Sauerstoff zur Leistung erfährst. Das heißt, ich sag mal, die gleiche Leistung kostet dich weniger Sauerstoffressource, wenn der Körper erstmal in der Höhe angepasst ist. Das sind so diese akuten Anpassungen, die ihm passieren, wenn du auch in der Höhe erstmal existierst in den ersten Tagen, in der ersten Woche. So, am Anfang hast du sehr viel Schwindel vielleicht noch, fühlst dich nicht ganz so gut, Körper ist ein bisschen dehydriert. Dann passt der Körper sich an, Blutplasma erhöht sich, Blutvolumen erhöht sich und das sind Anpassungseffekte, die akut auftreten. So, das passiert beim Höhenzelt auch. Problem an der Sache, es zählt halt irgendwie ein bisschen jede Stunde, die du in der Höhe verbringst. Und wenn wir halt einfach darin schlafen, 8 bis 9 Stunden, ist der Tag noch unter Normoxy, also Normalebene, noch lang genug, uns diese Effekte so ein bisschen wieder madig und kaputt zu machen. Das heißt, wir versuchen halt so ein bisschen diese Zeit in der Höhe zu maximieren, wenn es denn geht. Und gleiche Wegmechanismen oder gleiche Effekte, wenn wir mehr in der Höhe sind, dann haben wir einmal die Signalkaskade der HIF-1-Alpha heißt die. Das ist etwas, was normalerweise, ich sag mal, unter Normalbedingungen abgebaut wird, destabilisiert wird. Und das ist ein Trigger für EPO-Produktion, also natürliche Bildung von roten Blutkörperchen. Und wenn wir das einmal in der Höhe stabilisieren können, das wird dann nämlich gemacht, wenn registriert wird in den Nebennieren, ey, hier ist zu wenig Sauerstoff vorhanden, dann stabilisiert sich das, es bleibt quasi länger aufrecht und dadurch wird dann die EPO-Produktion angeregt. So, das wollen wir jetzt einfach mit dem Höhenzelt simulieren, weil wir nicht in der Höhe sind, sondern halt einfach durch erhöhte Stickstoffzufuhr wollen wir den Anteil an Sauerstoff reduzieren. Problem, wie gesagt, wir wollen halt viel Zeit darin verbringen und 8 bis 9 Stunden am Tag sind natürlich nicht das gleiche wie 24 Stunden auf 2400 Meter zu leben. Aber auch, wer mal im November versucht hat, in der Höhe zu sein, wirklich in der Hypoxie, ist auch nicht so einfach, weil man dann nicht mehr gescheit trainieren kann. Genau, deswegen ist cool, dass du einfach mit dem Zelt auch ein bisschen oder mit dem Kopfzelt oder mit der Maske so ein bisschen diesen Zeitraum erweitern konntest. Ich führe nochmal ganz kurz weiter. Wir hatten also November diesen 3-Wochen-Block. Dann hatten wir kurze Pause Anfang Dezember und dann haben wir im Dezember dann das Volumentraining extrem hochgeschraubt. Da hast du nämlich deine Festiv 1500 da gemacht. Und dann haben wir nämlich, habe ich geschaut, nochmal einen zweiten Zyklus für ungefähr 3 bis 4 Wochen auch gemacht im Januar, weil wir auch so ein bisschen auf dieser Welle oder ich zumindest als Trainer auch auf dieser Welle rumgesurft bin, dachte, wie geil, der schafft sein Training, der kommt damit zurecht, die Hit-Intervalle funktionieren perfekt. Wir machen jetzt Folgendes. Ich wollte ja diese ventilatorische Anpassung, dass du effizienter wirst. Und so machen wir es auch bei den Profis aus Höhentraining in den Wettkampf. Und dann haben wir richtig schön Block bis Ende Januar, Anfang Februar reingezogen und dann start Atlas Mountain Race auf dem Plan. Wie genau. Hast du dich da gefühlt?
Ich muss sagen, ich hatte in der Zeit schon eine sehr, sehr gute Form. Also ich bin ja sogar zwischendrin auf das Beach Race in Holland gefahren, Egmond-Pierre-Egmond, was ja im Grunde genommen so gar nicht meiner Skillbox entspricht, mit einer Stunde voll Gas am Strand langheizen und damit irgendwelchen World Tour Pros um die Wette fahren. Ich bin damals auch mit dem Fahrrad dorthin gefahren, bin das Rennen gefahren und dann mit dem Fahrrad zurück. Das war, glaube ich, auch in 3 Tagen auch irgendwie knapp 800, 900 Kilometer irgendwie. Also es war auch sehr, sehr umfangreich. Der Tag zurück hatte, glaube ich, fast 400 irgendwann im Januar. Ich war sehr, sehr überrascht, wie gut das läuft. Also bei dem Beach Race, ich habe die Zahlen jetzt gerade nicht mehr so 100% im Kopf. Ich weiß, das gibt's da irgendwie so die magische Grenze irgendwie unter einer Stunde. Ich glaube, ich war irgendwie knapp dran. Bin da auch eine sehr gute Platzierung gefahren, obwohl es mein erstes Beach Race war. Ich mit 0,0 Erfahrung da irgendwo rumgekurvt bin und quasi jeden Anfängerfehler im Sand gemacht habe, den man machen kann. Aber so da habe ich schon gemerkt, auch so am Tag drauf, ich steige aufs Rad, fahre 90 Kilometer danach noch am Strand lang, bevor ich dann auch für 350 Kilometer noch nach Hause düse. Ich bin da nicht von kaputt gegangen. Ja. Auch am nächsten Tag alles wieder wunderbar. Das hätte ich halt ewig fortführen können. Dementsprechend war das so für mich die richtige Richtung für Atlas Mountain Race mit 1400 Kilometern durch den hohen Atlas in Marokko. Da bin ich dann dummerweise halt nicht so gut zurechtgekommen. Da war ich dann im Rennen bin ein bisschen krank geworden, bin auf den Kopf gefallen noch einmal und da war das Rennen für mich vorzeitig beendet. Das war auch irgendwie nicht ganz so cool. Das war halt einfach ein Learning, was wir auch dann draus gezogen haben. Aber ich würde sagen, so overall war der Winter sehr, sehr gut und ich bin mit einer sehr guten Form in den Frühjahr dann auch reingewechselt. Ich glaube, so diesen richtigen Effekt habe ich dann irgendwann auch so im Mai bei Runde in Köln dann irgendwann auch gespürt. Das war so das erste Mal, dass ich dann halt auch gemerkt habe, so okay, ich glaube, das Training, die Höhe etc., ich fahre hier gerade auf einem für mich noch unbekannten Level durch die Gegend.
Genau so. Also das ist auch nochmal beschrieben. Ich glaube auch einfach, und da kommt ein bisschen dazu, das ist etwas, was man nicht ganz vergessen sollte, für alle, die sich auch mit so einem Höhengenerator vielleicht auch beschäftigen. Ich glaube auch, auf hämatologischer und ventilatorischer Ebene haben wir große Schritte gemacht in deinem Training. Aber ich glaube auch, dass sowas wie, auch wenn du super drin schläfst, dass der Stressor Höhe im Training, auch mit all dem, was halt sonst auch dazu kommt, dass man das nicht immer vernachlässigen darf. Und jemand, der halt auch klassisch vielleicht auch sogar 9 to 5 noch arbeitet und im Büro hängt oder vielleicht körperlich sogar mehr arbeitet, dann noch dein Training machen will, bis abends und dann noch zusätzlich nachts in einem Höhenzelt schläft, dass da viele Faktoren auf einen einprasseln. Und ich weiß noch so ein bisschen, dass du auch, ich sag mal, bei Atlas, aussagst, mental waren es irgendwie auch große Herausforderungen, die auf dich eingeprasselt sind und dass man sowas wie nicht ganz vollgeladener Garmin irgendwie schon dazu geführt hat, dass man denkt so, oh shit, und das ist jetzt auch nochmal so ein Thema. Also dass man halt auch merkt, dass der Stress über das ganze Trainingsvolumen, was wir gemacht haben, mit dem Höhengenerator etc., dass vielleicht auch vieles zusammenkam. Und dann habe ich auch danach ein bisschen sehr viel überlegt und reflektiert, ein bisschen überlegt im Training, die Daten mir angeschaut. Und das ist so eine zwei Seiten einer Medaille. Auf der einen Seite vielleicht super Anpassung auch leistungsphysiologisch, auf der anderen Seite aber auch ein Stressor, der vielleicht, wenn es dann in die Rennperformance dann geht, auch nochmal mit berücksichtigt werden muss. Und bei allen objektiven Daten man berücksichtigen muss, dass halt auch all das auch nochmal auf den Körper einwirkt und man halt am Start des Rennens am besten auch wirklich ready sein möchte. Und wenn dann man merkt, so irgendwie ist da sehr viel Müdigkeit auch manchmal noch mit dabei, was auch immer. Das kann auch mal, jetzt nicht unbedingt bei dir, aber vielleicht bei anderen Athleten, das kann auch mal mehr ein Rennen beeinflussen. Da muss man so ein bisschen vorsichtig mit umgehen.
Ja, absolut. Also das ist auch im Nachgang definitiv ein Learning, was ich daraus ziehe. Mhm. Jetzt kann man an der Stelle sicherlich auch noch einen Deep Dive so in die ganze Phase des Frühjahrs, des Winters mit reinpacken, zu sagen, okay, das war bei mir generell privater Natur eine sehr, sehr schwierige Phase, speziell dieser Zeitraum Atlas und ein paar Wochen noch danach, die mich mental einfach komplett neu gefordert haben, was ich bisher so nicht kannte, von mir selber halt auch, weshalb ich glaube ich auch im Atlas nicht ansatzweise da war, mental, wo du bei so einem Rennen sein musst, weil das Rennen wird dich eh immer fordern und das auf die härteste Art und Weise. Das ist die härteste Prüfung, die du quasi machen kannst in dem Bereich. Ja. Und da war ich halt einfach mental nicht parat. Hab dann ja auch nach Atlas wirklich ein paar Wochen hart gestruggelt mit allem. Hab das Fahrrad ja auch mal ein paar Tage wirklich in die Ecke gestellt, war nur ein bisschen wandern oder irgendwie sowas in der Richtung. Und dann nachzumerken, dass die Energie so ganz allmählich langsam zurückkam, die war auch bei Chaka noch nicht wirklich hundertprozentig wieder da. Die ist auch bis heute noch nicht auf dem Level, wie ich es eigentlich gewohnt bin, also speziell für die langen Rennen. Aber du merkst, das wird von Tag zu Tag besser und in Kombination mit ein bisschen Ruhe, dann vielleicht auch etwas anderen Struktur nochmal so drumherum, sprich, dass ich mittlerweile den Sport als Vollzeitberuf ausübe. Das sind sicherlich Sachen, die da extrem zu beigetragen haben und dann ging das Level dann auf einmal ziemlich gut hoch. Also
ja, genau, das sind so Möglichkeiten, die man auch nicht außer Acht lassen darf. Die meisten von uns und die meisten Zuhörer und Zuhörerinnen, wir sind halt alle berufstätig und versuchen dann nochmal einen körperlichen Stressor on top zu setzen, erwarten von unserem Körper, dass es irgendwie funktioniert und dass er halt funktionieren muss, weil ich habe ja mal Intervalltraining gemacht, ich habe mich ja weggeschrotet, aber das sind auch Faktoren, die man halt berücksichtigen muss, dass die Regeneration natürlich dann nicht phasenweise ideal sein kann und wenn nochmal zusätzliche Stressoren dazukommen, das ist etwas, was man nicht immer kalkulieren kann, dass es halt extremst auch auf sowas wie eine Leistungsverbesserung auch im Körper einwirkt, weil das Training ist nur der Hammer drauf zu hauen, dann die Anpassung danach, das ist das, was sie nachher besser macht. Und kommen wir doch einmal zu datengestützten Auswertungen, bitte.
Das ist vielleicht auch nochmal ein ganz guter Punkt, wo man nochmal drauf eingehen kann, weil ich jetzt ja auch beide Seiten kenne, also sprich das Ganze neben dem 100% Job zu machen und dann auch die Entscheidung zu treffen, nein, ich mache jetzt nur noch den Sport und ich fokussiere mich da drauf. Das macht halt einen riesengroßen Unterschied. Ne? Also nicht nur in der Regeneration, sondern halt auch mental, weil du halt einfach mental ganz anders auf einmal aufgestellt bist, im Sinne von du bist frischer für Training etc. Und jetzt, wenn man dann so diese berühmte Perspektive von außen, also diese Vogelperspektive auf sich selber einnimmt, da würde man halt ganz oft sagen, so boah, manche Einheiten, die waren vielleicht auch ein bisschen zu krass, im Sinne von, die habe ich halt noch reingeprügelt, weil ich dachte, okay, ich muss das jetzt noch machen oder ich will das jetzt noch machen, aber da wäre es vielleicht mal an der Zeit gewesen zu sagen, okay, hier ist jetzt weniger mehr. Das merkt man dann meistens, wie gesagt, erst im Nachgang, aber das wäre auch so mein Tipp an alle Leute da draußen. Manchmal ist weniger tatsächlich mehr, das musste ich auf die harte Art und Weise lernen. Und ich glaube, dass das einen manch oder auf lange Frist gesehen deutlich weiterbringt, weil dieser mentale Aspekt, ich habe den jahrelang unterschätzt. Ich habe immer gesagt, ja gut, wenn ich körperlich gut genug bin, dann mache ich den Rest einfach mit guten Beinen weg. Also dann fahre ich halt einfach 2 Watt mehr und dann passt das. Aber das funktioniert halt nicht. Und das ist eine Sache, die ich bis zum heutigen Tage immer noch versuche, wieder zurück aufzubauen, weil gerade so, wenn du mental einmal da am Struggeln bist, das ist nicht wie eine gebrochene Schulter, ne? Also das verheilt nicht in 6 Wochen. Das braucht lange Zeit, das braucht auch Erfahrung, um sich da wieder zurückzukämpfen. Und das ist, glaube ich, ein Weg, mit dem man ganz offen und ehrlich umgehen muss und kann. Und wenn man das, glaube ich, erkennt, dann hat man schon gewonnen im Sinne von, dann weiß man halt, dass man es beim nächsten Mal einfach anders machen kann.
Ich glaube, das sind wirklich sehr, sehr, sehr wertvolle Einblicke für die meisten Athleten und Athletinnen. Vor allem, wenn auch vielleicht nicht ein Coach involviert ist oder eine Beratungsinstanz, die vielleicht mit einwirkt und mit drauf schauen kann, wie mal ein subjektives Belastungsempfinden real einzuschätzen ist während der Einheit oder sonst was. Und das ist auch so ein bisschen so ein ich habe ja vorhin schon mal angesprochen, so ein Verhandeln, also ein Führen wieder, wenn man als Coach da sitzt und sagt, okay, eigentlich möchte ich jetzt entweder vielleicht die und die Phase haben, dann merkt aber der Athlet ist gar nicht bereit dafür und man erfragt so ein paar Informationen und merkt dann so, okay, wenn ich jetzt da weiter drauf haue, ich glaube, dann kommt das System irgendwie zum Kippen, oder aber man schaut in die Trainingspläne und denkt sich so, wie kann dieser verrückte Typ 35 Stunden Woche trainieren und sagen, mir geht's immer noch top mit Höhengenerator, was ist das für ein heftiger Reiz, und du sagst halt in dem Moment, ja, wir können auch noch mehr machen gerade, es ist für mich super, es ist für mich prima, alles ist in Ordnung, und man sagt dann, okay, vielleicht muss ich meine Denkweise gerade etwas über Bord werfen, weil das Gleichgewicht aus Belastung und Entlastung funktioniert gerade noch. Wissen natürlich, dass man irgendwann die Reißleine ziehen sollte, weil sonst ist einfach auch wieder ein geplante gegen die Wand fahren, das macht dann auch keinen Sinn. Aber manchmal kann man halt auch mal deswegen auch dem Athleten wirklich explizit zuhören, interpretieren, was als Kommentar und das Feedback halt zurückkommt, und dann halt entsprechend das Training anpassen und halt vielleicht ein bisschen mehr rauszuholen.
Ja, und ich glaube halt einfach, dass es extremst wichtig ist, dass du halt auch deine Gegenseite, also sprich dein Coach, in dem Fall bist, also in meinem Fall bist ja du das, und das auch schon seit Jahren, und das ist von meiner Seite ein blindes Vertrauen, und ich weiß zum Beispiel, wenn es diese Phasen gibt, wo vielleicht auch mal ein, zwei Sachen nicht gut laufen, und sei es nur, wenn jetzt ein Rennen scheiße lief, dass ich mich halt darauf verlassen kann und dass die Instanz mir dann halt auch sagt, okay, wir nehmen jetzt mal raus, wir machen jetzt mal das und das, oder wir machen jetzt mal so und so. Und ich glaube, das ist einfach extremst wichtig, weil bei mir ist es so, dass der Hauptgrund, warum ich ja letztendlich mich auch damals entschieden habe, mit dem Trainer zusammenzuarbeiten, dass es halt nicht in diese unfassbar extreme Richtung eskaliert. Sprich, du bist quasi eher mein Regulator, und den brauche ich halt auch, und auf den verlasse ich mich halt auch. Und das bedingt aber, dass die Personen sich untereinander sehr gut kennen, und wir zwei kennen uns mittlerweile sehr gut. Das heißt, du weißt, was abgeht. Du bist mit allem super tief mit involviert, und ich glaube, das ist einfach extremst wichtig.
Das kann ich absolut bestätigen. Athleten wie Sepp Breuer, Leute, das sind
kosten ein paar graue Haare.
Die kosten ein paar, da kriegst du ein paar graue Haare, und die machen es nicht leicht, weil sie sind einfach wirklich sture Arbeiter und Soldaten des Trainingsplans und machen das, was da steht. Und manchmal ist es nicht ganz so sinnvoll zu sehen, dass jemand immer das macht, was da steht, und man vielleicht auch nicht unbedingt das subjektive Feedback bekommt, sondern objektiv eher so, ich habe es gemacht und die Intervalle, ja, habe ich geschafft. Aber wenn man genau mal schaut, wie der Athlet halt funktioniert, dann merkt man halt so, ach du Schande, vielleicht ist es auch ein bisschen viel an der Stelle. Und da muss man wirklich auch mit einem anderen Ohr mal mit hinhören und vielleicht so ein bisschen diese Meta-Information abgreifen, wie zum Beispiel, fühlst du dich im Alltag, wie bist du gerade in der Stimmungslage, solche Sachen. Vielleicht auch mal die Verlobte zu Hause fragen, wie ist er eigentlich drauf gerade. Dass man halt so ein bisschen Informationen halt sammelt, die halt im Training wichtig sind. Weil ich kenne auch solche Athleten, die halt einfach machen, und dann sieht man, alles ist grün, alles ist gemacht, die Intervalle sind gemacht, aber man muss halt auch gucken, dass man rechtzeitig so ein bisschen erkennt, in welche Richtung das Ganze hier sich ja entwickelt.
Ja, und andersrum ist natürlich auch so, dass wir zwar ja auch ganz oft die Situation haben, oder ich dich vor die Herausforderung stelle, zu sagen, ich rufe dich an und sage, ey Lukas, keine Ahnung, wie vor 3 Wochen, Lukas, wir sind jetzt zwar in einer absoluten Ötzi-Vorbereitung, aber ich mache jetzt hier in 1,5 Wochen Bikepacking und fahre nach Holland, und das müssen wir irgendwie mit einbauen, das wird knapp 1000 Kilometer Woche, und dann an den Tagen kann ich übrigens nicht trainieren, weil da habe ich irgendwie ein Videodreh, oder da müssen wir noch mal gucken. So, und ich bin einfach der festen Überzeugung, ich glaube, du weißt mittlerweile, dass das, was du mir halt zutrauen kannst, und was vielleicht auch an der einen oder anderen Stelle zu viel oder zu wenig ist, und dass ich halt auch solche Sachen manchmal brauche. Das heißt, klar, ich kann natürlich jetzt jeden Tag hier auf irgendeiner Intervallrunde meine Dinger durchschrubben und merke aber, mir fehlt da so ein bisschen so die Abwechslung, das Abenteuer. Also baue ich halt mein Training in einen 200 Kilometer Bikepacking-Trip ein. So wie zum Beispiel jetzt vergangenen Sonntag, wo ich irgendwie, was haben wir trainiert? 6x20
Minuten. 6x20.
Ja, auf einer 6-Stunden-Tour mit Gepäck am Rad. Also mein Fahrrad war komplett voll beladen. aber das sind halt so Sachen, die brauche ich halt auch. Und da jemanden zu haben, der das erkennt und die Bedürfnisse des Athleten halt auch weiß, das bedingt halt jahrelange, ich sag mal, Kenntnisse zum Athleten.
Absolut. Ach du, ganz ehrlich, Sepp, das sind noch die einfachen Aufgaben. Die schwierigen Sachen sind sowas wie, wir fahren sonntags einen Tannheimer Radmarathon, du machst Mittwoch unbedingt noch mal einen Streckencheck, musst den Ötztaler als Ganzes abfahren oder du willst rund um Köln, weißt du, wir knallen uns 3 Stunden die Birne auf links und du fährst 9 Stunden 260 Kilometer mit dem Rad tags davor hin. Das sind die Dinge, wo ich wirklich denke, so jetzt übersteigt es auch wirklich meine Grenzen des physiologisch Verständlichen. So.
Ja, aber es ist ja geil. Also ich brauche halt einfach so diese Action. Ne? Also ja. das ist halt bei mir super wichtig. Für mich ist Radfahren halt auch irgendwie mehr als nur irgendwie einen Trainingsplan abarbeiten, sondern ich mache das jetzt schon seit knapp 20 Jahren. Ja. Und ich habe durch das Rad halt viele Flecken der Erde halt bereisen können. Und das brauche ich halt auch. Ohne das, also ich bin zum Beispiel, ich könnte im Winter auch nicht Swift fahren. Das funktioniert bei mir nicht.
Da machst du auch keine Squares, ne? Nee, Square Miles, wer ist das?
Squadrats. Ganz neues Thema. Aber auch das, ja, also so verrückt das anhört. Also ich meine, mit meinem Trainingsbuddy, dem Luis von Lidl Track Devo, mit dem ich hier immer fahre, dem erzähle ich das halt immer so, dass ich hier so Squadrats sammle. Und der schüttelt dann immer so mit dem Kopf, aber für mich ist es halt so, so blöd es auch anhört, aber für mich hat das Fahrradfahren auch wieder so komplett einen frischen Wind gegeben oder wiederbelebt, weil das halt so Sachen sind, die ich total genial finde und die halt so viel Neues mit sich bringen, weil ich einfach auf einmal ganz neue Routen hier um meine eigene Haustür finde, die ich vorher nie gefahren wäre. Und das sind so Kleinigkeiten, also ich versuche mich auch von Jahr zu Jahr immer irgendwie neu zu erfinden, ob es jetzt letztes Jahr ein European Connect war oder dieses Jahr Squadrats oder dann auf einmal, hey, nach den ganzen Langdistanzrennen fahre ich jetzt wieder einen Ötztaler oder einen Tannheimer Tal oder sowas in der Richtung oder dieses Jahr auch mal Bahnrennen gefahren wieder.
Ja, stimmt.
Das sind alles so Sachen, ich versuche da halt immer viel Abwechslung reinzubringen, um mich irgendwie immer neu zu finden und ich glaube, und ich meine, ich zähle ja auch mittlerweile zum älteren Semester mit 35 Jahren, dass mich das auch extrem jung gehalten hat und das finde ich persönlich extrem wichtig.
Jetzt dürfen wir nicht unfair sein, wir müssen einmal kurz erklären, was sind Squadrats.
Genau, das ist ein guter Punkt. Also Squadrats ist im Grunde genommen es ist keine App, es ist eine Webseite, die zieht sich deine Daten aus Strava. Die Weltkarte ist unterteilt in Quadratmeilen. Das heißt, jedes Mal, wenn du auf deiner Route durch eine Quadratmeile gefahren bist und sei es auch nur 5 cm, dann ändert die sich auf der Weltkarte in eine grüne Farbe. Das heißt, du hast die abgehakt. Und da gibt es halt mehrere Wertungen, also Squadrats und Übersquadrats. Übersquadrats ist das größte zusammenhängende Quadrat auf der Karte. Das ist für mich jetzt persönlich nicht so relevant. Und ich finde es halt mega oder super interessant, halt immer mehr Squadrats zu sammeln. Letztens meinte einer zu mir, das ist ein bisschen wie Pokémon sammeln. Das kenne ich jetzt nicht.
Ich wollte gerade sagen, das ist
Pokémon Go,
nur auf Fahrrad.
Ja, genau. Und da rangiere ich seit gestern auf Platz 90 weltweit.
Wow.
Und das Witzige an der Sache ist ja, dass das halbe Pro-Peloton halt dort angemeldet ist. Also mein ganz großes Ziel dieses Jahr ist es noch, Wout van Aert einzuholen, der jetzt normalerweise gerade Deutschland-Tour fährt. Das heißt, da wird er sicherlich viele Quadrate einsammeln können. Aber du bist da halt umgeben von super bekannten Leuten, die das machen. Und es, ja, wie gesagt, du kannst dir über wenn du Routen mit Komoot planst, kannst du dir so ein Plugin da reinladen, dann kannst du gucken, wo du schon überall warst und wo noch nicht. Und das zeigt dir halt so viele neue Routen in deiner eigenen Umgebung oder auch weltweit gesehen, die du sonst wahrscheinlich nie gefunden hättest. Und das bringt so viel Abwechslung ins Training, das ist grandios. Und das macht extrem viel Spaß und es macht sogar süchtig.
Sehr, sehr interessant. Also bin ich gespannt und will ich gar nicht selber mit anfangen, weil ich genau weiß, was dann passiert. Was ich immer witzig finde, ist einfach Wout van Aert nächste Woche ein Squadrad sammelt bei mir in meinem Home-Cuff von 2000 Einwohnern mitten im Sauerland, weil die Deutschland-Tour einfach da vorbeizieht. Und habe schon mal erzählt, mein Kommen ist in Gefahr, die ich seit 13 Jahren habe. Ich werde wahrscheinlich da mit einem Pappkarton Allee Omiopi-Schild das halbe Peloton wegräumen, wenn es da hochgeht, weil mein Kommen ist einfach, die ich dort habe, die Bergwertung. Und das Das geht nicht. Das ist nicht
doch gut. Einfach Reißzwänge hin.
Irgendwie sowas. Ihr werdet mich da schon sehen. Vielleicht springe ich ins Peloton. Wer weiß. Und der wird einfach dort ein Squadrat sammeln. Das finde ich witzig. Das ist sehr, sehr surreal für mich. Sehr cool. Ich würde ganz gerne noch mal ganz kurz, wir haben jetzt erstmal einiges schon mal gerade aufgeläutet, was dieses Jahr passiert ist. Ich habe noch ein paar Daten kurz mitgebracht, weil ich wollte einmal diese Einschätzung noch mal, dieses, ja, Effekt von dem Training, was du gemacht hast, haben wir so ein bisschen in hämatologischen Werten noch mal runtergerattert, also wie sich dein Blutbild verändert hat. Und ich dachte, ich bringe das noch mal kurz mit rein. Denn wir haben zwei Blutbilder von dir, einmal im Vergleich, habe ich hier nochmal vorbereitet. Einmal zu gemessen in 2024 am 11.11., das ist ein Jack. Hast du eine Pre-Blut-Messung gemacht oder eine Untersuchung gemacht und dann hatten wir am 15.06. nochmal eine. Das heißt, dazwischen liegen jetzt gute zwei Blöcke Höhengenerator. Ab Februar, muss man sagen, haben wir es ein bisschen weggelassen. Wir haben es einmal kurz nochmal probiert, aber halt festgestellt, vielleicht kommt jetzt gerade, das war jetzt vor Tannheim, da kam sehr, sehr viel zusammen. Da haben wir gesagt, oh gut, vielleicht lassen wir es einfach jetzt mal, machen die Basics wieder richtig. Dazwischen liegen also zwei Phasen Höhengenerator und vor allem, ja, geschätzt 17.000 Kilometer.
Ein komplettes Deutschland-Bikepacking inklusive rund um Köln und Aachen Gravel World Series.
Genau das. Genau, Aachen World Series rund um Köln, Peak Performances, wie ich sie von dir noch nie erlebt habe. Und hast mich langgezogen über die Strecke von rund um Köln. Da habe ich auch noch ein paar Daten gleich mitgebracht. Und so ein bisschen, was interessant war, es war eine leichte Verbesserung von Hämoglobin, also dem Protein für Sauerstofftransport, von 14,1 Gramm pro Deziliter auf 14,2 Gramm pro Deziliter. Muss ich selber sagen, ist in Ordnung, also ist gar nicht so eine Über-Range, Überwert. Was aber interessant ist, und das muss man auch ein bisschen in den Kontext natürlich setzen, weil je nachdem nach Hydrierungszustand kann der Wert auch mal beeinflusst werden, aber Hämatokrit, also der Anteil fester Bestandteile im Blut, den kennt man so ein bisschen von den Werten noch damals Anfang 2000er, alles über 50 ist verboten und dann wird man von der Doping-Radarpolizei rausgezogen, weil man damals die Marker für EPO noch nicht so wirklich hatte. Hattest du damals in der ersten Testung im November Hämatokrit von 0,45, also 45%, und jetzt haben wir einen von, damals im Juni einen von 0,51. Du bist offiziell damit illegal in den Anfang 2000er unterwegs gewesen.
Mein Rund um Köln-Titel, den ich nicht gewonnen habe, wird mir aberkannt.
Ja, schon. Gut, so funktionieren Dopingmessungen nicht mehr, weil man auch weiß, und ich kenne auch von anderen Athleten, dass es durchaus sein kann, dass man auch in natürlicher Form Richtung 0,5 mal schnell rennt oder halt dieser Wert auch beeinflusst werden kann. Aber ich sag mal so, wir haben, und das können wir ja weiter fortführen, neben diesen Blutwerten, du hattest im Januar eine Diagnostik gemacht, wo, schon, doch Januar, 9. Januar, wo wir Laktatwerte zum Beispiel aufgeschrieben hatten von, Beispiel, ich zitiere so ein paar Sachen, 270 Watt war 0,79, also relativ easy, 305 Watt 1,2, alles gerade Richtung Fatmax zum Beispiel bei 305 Watt, was richtig crazy ist. Und dann hast du 340, 2,29 und 375 hattest du 4,85. Da waren wir schon oberhalb der Schwelle. Kalkulierte Schwelle ungefähr waren 350 Watt. Das war dann im Januar. Und danach kam, wie gesagt, das Bikepacking noch, es kam Tracker noch dazu. Und dann kamst du zum Rund-um-Köln-Rennen. Nachdem du 260 Kilometer eine lockere Vorbelastung eingefahren hast, und ich dachte, geil, jetzt ist ein bisschen müde und ich hatte noch ein bisschen, die Leute, die das Video kennen, werden es aber wissen, ich hatte ein bisschen noch gedacht, wir können es ja gemeinsam zusammen ein bisschen machen, so jeder fährt mal eine Führung. Wurde dann irgendwann schnell klar, dass Sepp keine Hilfe brauchte. Das ganze Rennen, 41er Schnitt, fast alleine gefahren. Und was ich beeindruckend fand, am Flughafen bis zu 15 Minuten mit 390 Watt Average geknattert, was hätte damals nach 5 Minuten eigentlich schon halt so 9 Millimol sein sollen. Und du sagtest halt immer so, yo, geht. Flach auf dem 38er Pro One Reifen auf dem Gravelbike zündet er da halt von vorne und fährt mal locker auf leicht ansteigender Geraden 47,6 km/h im Schnitt, Maximum 61 km/h Topspeed. Was war an dem Tag los? Jetzt mal ganz ehrlich nochmal jetzt hier eingeschätzt. Was waren das für Beine?
Die Beine waren, glaube ich, ganz gut. Ja. Ich muss sagen, ich habe es dir ja auch mal erzählt, du kamst ja recht früh mit der Idee. Ich war anfangs, war ich so, ja, okay, machen wir halt einfach. Und dann standen wir morgens dann am Tag des Geschehens bei dir in der Küche, gucken raus und es nieselt. Und ich war so, oh Leute, ich habe gar keinen Bock hier gerade irgendwie.
Aber dafür war noch nur 11 Grad.
Ja, ja, genau. Dann unmotiviert dann da zum Start gerollt. Dann kam halt Nick und die anderen Jungs. Ja, und irgendwie dann beim Start noch richtig krass gefroren und irgendwie vergessen, Leistungsmesser zu kalibrieren, auch noch schnell dann vorher gemacht und dann losgerollt und war so, ah ja, okay, komm, dann lass halt einfach mal warm fahren.
Wir sind schon losgefahren, da bleibst du noch, bist noch stehen geblieben, ne?
Ja, ja, genau, ich kam irgendwo von hinten. Und dann war so über die Brücke rüber und dann war dieser Autobahnabschnitt, wo ich dachte, boah, geil, ey, ich fahre Autobahn, linke Spur, Vollgas. Und ab da ging es dann los. Und ich muss sagen, so, jetzt haben wir ja so ein bisschen über Generator gesprochen, wir haben über Training gesprochen, über Umfang und was ich letztendlich auch alles gemacht habe. Ich muss aber sagen, dass das so einer der ersten Tage war, die mich mental einfach komplett befreit haben. Also was ich damit sagen will ist, ich habe damals angefangen, dieses Fahrradfahren wieder für mich komplett neu zu entdecken, komplett anderen Spaß auch daran zu gewinnen, und das kam, glaube ich, dann in Kombination mit einer sehr, sehr guten körperlichen Form, die ich, glaube ich, die ganzen Monate schon hatte, aber halt nicht abrufen konnte, weil ich es mental einfach nicht gepackt habe. Und das war so der erste Tag, wo ich gemerkt habe, okay, ich habe richtig Bock und jetzt geht's los, und habe das dann ja auch wochenlang im Grunde genommen so durchgezogen, bin dann ja auf das Bikepacking losgezogen, bin dann auch Aachen gefahren, was auch sehr, sehr gut lief.
Ja.
Trotz irgendwie 2000 Kilometern durch Deutschland vorher, die Tage vorher. Ich habe einfach eine unglaublich gute Zeit gehabt und nehme das eigentlich seitdem auch mit. Ich weiß zwar, dass es so für die ganz langen Rennen aktuell, da fehlt das Mojo noch so ein bisschen, aber für alles andere, abgesehen jetzt mal von diesem Tannheim-Ding, muss ich sagen, läuft das unglaublich gut, weil es mental einfach gut läuft. Und das ist eigentlich so für mich der Hauptfaktor, plus halt das sehr gute Training, der Generator und alles, was da mit reinzählt. Und ich glaube, am Ende war es dann gerade an diesem Tag halt einfach die Kombination, plus halt die Gruppe, die wir hatten. Das war halt im Nachgang einfach ein unfassbar cooler Tag.
Ja, absolut. Und genau als solches, also ich freue mich, dass es geklappt hat, weil als solches war es wirklich gedacht. Es war wirklich gedacht als, lass uns mal Radrennen fahren, aber auch aus Spaß, wo es um nichts geht. Und die Tatsache, dass wir von der letzten Reihe aus gestartet sind, war ja auch so ein bisschen, es geht um kein Ergebnis. Wir müssen nicht um mich, es geht um keine Messbarkeit, weil es gibt keine Messbarkeit. Kann es gar nicht geben. Sowas hat noch keiner gemacht. Und wer sehen möchte, kann es gerne, oder es vielleicht nicht gesehen hat, nochmal auf YouTube sich anschauen. Und es ging einfach darum, halt mal Rennen zu fahren, sich vielleicht von mir aus alles mal auf links zu drehen, aber halt dabei ohne überhaupt messbare Möglichkeiten, einfach mal Spaß zu haben. Und das hat irgendwie, glaube ich, bei einigen von uns ein bisschen was Befreites irgendwie gehabt. Und,
nee, ich würde sagen, für alle von uns.
Ja, ich war ein bisschen befangen in dem Moment, in meinen eigenen Zwängen, meiner mangelnden Leistungsfähigkeit, dann am Hinterrad standzuhalten, würde ich irgendwann zwischendurch mal zu sagen, ich kann gerade wirklich die Führung jetzt nicht aufnehmen, weil sonst werde ich mich hier gleich auch verabschieden. Also ja. War schon geil. Hat schon Bock gemacht. Deswegen freut es mich auch wirklich, dass es so geklappt hat. Vielleicht nochmal ganz kurz die Einordnung, weil wir halt viel auch negatives Feedback auf YouTube bekommen haben. Vielleicht ganz kurz die Einschätzung dazu. Es war auch alles mit dem Veranstalter vorher besprochen, dass wir es so machen. Wir hatten auch das Go an der Stelle. Wir haben keine Überholmanöver gemacht, die so hätten irgendjemanden gefährdet. Und alles, was hätte in die Richtung gegangen, wären wir auf jeden Fall, haben wir rechtzeitig die Bremse gezogen. Wir haben niemanden geschnitten und sonst was. Und es war relativ schnell nach 10 Kilometern wirklich freie Bahn, weil alles so breit war, dass man sehr viel Platz hatte. Und ich kann nochmal sagen, dass einige Fahrer aus dem Fahrerfeld, die wir überholt haben, sogar wirklich sagten, dass sie sehr motivierend fanden, weil sie es vorher wussten durch den Podcast, irgendwann wird der Pain Train gleich von hinten kommen. Und haben sie nur gesehen, wie so 5 Idioten vorbeigeschossen sind. Und meinen so, es hat irgendwie Bock gemacht und haben sich jetzt nicht gerade angegriffen gefühlt.
Ich meine, wir zwei haben es ja dann festgestellt beim Tannheimer beispielsweise, was auch ein sehr cooles Event ist, aber wo ich dann glaube nach 3 Kilometern nach der Neutralisation schon zu dir gesagt habe, so ey,
ja, stimmt.
Die Leute, die hier glauben, dass rund um Köln in irgendeiner Art und Weise gefährlich war, und ich glaube, wir zwei können das ja gut einschätzen, wir sind beide jahrelang Straßenrennen gefahren, Mountainbike-Rennen, Gravel-Rennen und Co. Und der Tannheimer war deutlich, deutlich anspruchsvoller, gefährlicher an vielen Ecken als jetzt das, was wir bei Rund um Köln gemacht haben. Ich würde sogar sagen, das war vielleicht sogar die ungefährlichste Aktion des ganzen Jahres, weil selbst wenn du alleine im Straßenverkehr unterwegs bist, ist es 100-mal gefährlicher als das, was wir da gemacht hatten. Wir hatten zu jeder Zeit komplett freie Bahn. Wir waren schnell unterwegs, das ist unbestritten. Die Straßen da in Köln, die sind ja überall so breit gewesen, angefangen von der, was ist das, 4-spurige oder 3-spurige Autobahn. Das Einzige, wo es halt wirklich eng wurde, und das ist aber dem Veranstalter anzurechnen und nicht uns, ist halt unter dieser Autobahnbrücke, wo es halt diese Kurve runterging, da wurde es sehr, sehr eng. Ich würde jetzt aber auch da wieder sagen, wir wissen alle sehr gut, wie man das Fahrrad zu handeln hat. Das heißt, wir sind da sehr gut durchgefahren und auch nicht irgendwie so, dass wir gesagt haben, wir müssen da jede Sekunde raus. Und ganz im Gegenteil, wir haben eher gebremst, als dass wir jemanden zu gefährlich aufgefahren sind. Also das, ich glaube, die Leute, die auf dem Fahrrad sitzen, die können es am besten beurteilen. Und da kann ich von mir aus zu 100% sagen, das ist komplett ungefährlich gewesen und Punkt.
Die Passagen, wo es am engsten war, da haben wir auch wirklich, haben wir auch selber, Sie hören mal, glaube ich, ein Video, wir haben es ja neutralisiert quasi, weil wir kamen ja eh nicht vorbei. Es macht ja keinen Sinn, dann irgendwie vorbei und nach vorne zu hacken. Und es gab ja, wie gesagt, schon kein Rennen, es gab keine Messbarkeit, deswegen gab es auch keine Notwendigkeit. Nur, das Ding war, als es dann frei war und du dann losgeschossen bist, dachte ich mir, das kann doch jetzt nicht sein. Kann er mal ganz kurz chillen? Ich war noch nicht bereit. Ich hätte so die ersten 5 Meter bekommen, als du dann losgefahren bist. Ich so, verdammt, Nick, fahr das Loch zu. War auf jeden Fall, da mir so, ja geil, jetzt geht's anscheinend weiter. Ich habe mich so auf diese Pause gefreut. Ja, okay, ganz kurz mal, weil wir jetzt noch ein bisschen den Transfer machen müssen. Also, wir haben noch, was haben wir, 11 Tage irgendwie Zeit oder 12 Tage, bis dann halt final wird.
Warte mal, ganz kurz.
Was passiert?
Jetzt mal ganz kurz, um das rund um Köln-Thema abzuschließen. Ach so, ich glaube, wir können es an der Stelle ja auch sagen. Wir haben ja auch viele Nachrichten bekommen von wegen, ja, dann stellt euch doch in den ersten Startblock und spielt mit den Gleichgesinnten da vorne rum, was auch immer. Der Kritik haben wir uns natürlich angenommen und wir werden dieses Jahr auf jeden Fall noch irgendwo im ersten Startblock, und damit meine ich nicht den Ötztaler, werden noch dieses Jahr zu dritt, also du, wenn Nick bis dahin wieder hergestellt ist, Nick Stangenbock und ich, in dem ersten Startblock starten, wo erfahrt ihr noch früh genug, aber das werden wir auf jeden Fall dieses Jahr noch machen und dann mischen wir die Karten nochmal neu.
Absolut, und dann machen wir das Ganze von vorne. Sepp übrigens, ich habe Form bekommen, ich bin jetzt nicht mehr am Klemmen.
Ja, du bist jetzt du warst ja sogar schon auf dem Podium.
Ich war 2-mal auf dem Podium.
Krass, da hast du ein Podium mehr als ich dieses Jahr. Nee, stimmt gar nicht. Bullshit. Ich war schon. Nee, stimmt nicht. Wir haben jetzt mal Ausgleich.
Okay, dann schauen wir mal, wer das dritte Podium holt.
Ja, sehr schön.
Okay, werden wir auf jeden Fall noch frühzeitig Bescheid geben. Also gut, dass du nochmal angesprochen hast, absolut. Wir werden alles rechtzeitig nochmal kommunizieren, aber es wird nochmal eine richtig geile Nummer werden dieses Jahr. So, Thema Ötztaler. 7 Stunden. Wie machen wir das? Ich habe mich mal in die Ergebnisse geschmissen und die Segmentzeiten des letzten Jahres mal ein bisschen näher rausgeschaut, weil ich habe verschiedene Möglichkeiten versucht. Wir brauchen eine Rennstrategie. Du musst wissen, wann du zu welchem Zeitpunkt wo sein musst. Nicht genauso. Damit wir einschätzen können, funktioniert das irgendwo mit den 7 Stunden oder halt eben nicht. Weil es ist immer noch was anderes, als würdest du einfach nur ein Radrennen fahren. Ja, wenn du jetzt die Zeiten dir anschauen möchtest, also ganz kurz, mit 7 Stunden Zeit bei einem Ötztaler wurdest du im letzten Jahr, wärst du knapp 5. geworden, oder anders gesagt, du bist in der Gruppe um Hans-Jörg Leopold, Stefano Cecchini und Alban Lacata, also hättest quasi um Platz 2, 3 und 4 gekämpft. Das sind die 6 Stunden 59 und 36 Sekunden Marke. Also mit 7 Stunden im letzten Jahr wärst du realistische Chance auf Platz 2 gekommen beim Ötztaler Radmarathon. Jack Burke war mit 6 Stunden 49, 10 Minuten Wonders. Das ist immer eine ganz andere Geschichte. Aber es geht dann um Podium. So viel dazu.
Okay, hatte ich mich noch nicht mit beschäftigt. Aber wie gesagt, also ich glaube, also ich habe ja von Anfang an gesagt, die Platzierung ist mir ehrlich gesagt total egal. Mir
geht es um
die Zeit, weil für mich ist so dieses Zeitding, das ist halt das, was am Ende stehen bleibt. So, hey, das ist ja auch mal die Frage, so bist du Ötztaler gefahren? Jo, okay, welche Zeit? Da fragt da keiner, außer wenn du gewonnen hast. So, aber dann wissen es die Leute eh. Von da an, für mich ist halt die Zeit und die Platzierung, wenn ich am Ende 100. werde und bin unter 7 Stunden, bin ich happy. Aber was man halt auch dazu sagen muss, ist, es ist halt auch extrem davon abhängig, was für Leute am Start sind, also sprich, wie die Renndynamik ist, wie ist das Wetter. Und ich, so zum Beispiel bei Regen ist es so, ich glaube, da würde ich sogar fast schon umswitchen, auf Platzierung zu gehen, weil bei Regen, ich kenne das Ding im Regen, dann werden die Karten komplett anders gemischt und das nicht zum Vorteil. Das soll jetzt gar nicht irgendwie eine Ausrede sein, was auch immer, sondern es ist einfach so dieses Ding, ich finde, es ist immer super schwer, das auch miteinander zu vergleichen, weil du siehst ja, dass auch Siegerzeiten teilweise auch über 7 Stunden waren in den Jahren davor.
Ja, voll.
Und die dann halt im Regen. So, das heißt, es wäre jetzt vermessen zu sagen, hey, 7 Stunden und ich will das Ding gewinnen. Also Bullshit, weil ich weiß ganz genau, da sind Typen am Start. Die habe ich jetzt auch da beim Arlberg Giro gesehen, berghoch. Jo, tschö, ne? Brauche ich nicht drüber nachdenken. Da schleppe ich auch gute 15 bis 18 Kilo mehr mit die Berge hoch. da brauche ich, also ich brauche mich jetzt nicht mit einem Anton Schiffer oder mit einem Jack Burke vergleichen, das ist Quatsch. Also das muss man ganz klar sagen, das ist für mich eine persönliche Challenge und genau, das ist das, worauf wir hinarbeiten.
Genau, das ist es halt. Das wollte ich nur mal einordnen, dass es natürlich so stark variiert davon, wie das Rennen gefahren wird und man auch so ein bisschen sich daran orientieren muss, weil wir müssen halt irgendwo, und das kann ich jetzt schon direkt vorweg sagen, wenn Jack Burke wird ja mutmaßlich wieder am Start stehen, gehe ich mal von aus, ne? Das ist jetzt ja, erstmal, safe. Ja. Und wenn der irgendwann zu früh am Horn zieht, kann es halt sein, dass man rechtzeitig einen Anker werfen muss. Und wir haben mal die Abschnitte uns angeschaut, also Dinge, die für dich faktisch feststehen. Die Abschnitte, Sölden-Ötz, also Start, die erste Abfahrt, klar bist du vorne mit dabei. Das ist erstmal nur diese Abfahrt, bevor es ins Küter reingeht. Sind ungefähr 36 Minuten, chillig, fährst einfach mit. Dann Ötz-Kütei, du musst den Anstieg irgendwas im Bereich von 57 Minuten fahren. Erstmal, wenn die Gruppe so schnell ist, wie sie halt fährt, wie sie letztes Jahr zum Beispiel fährt. Du hast keine Möglichkeit, da irgendwie weniger zu fahren als das. Kütei-Innsbruck ist dann die Abfahrt, sind wir irgendwo im Bereich von 40 Minuten. Auch da, alle fahren relativ ähnlich, wir haben noch eine große Gruppe. Innsbruck-Brenner. Für alle, die in Ötztaler fahren, die denken, der Ötztaler hat vier große Anstiege. Jein. Innsbruck-Brenner ist zwar mit einer Stunde 12 gar nicht mal so wenig lang. Allerdings muss man sagen, das ist ein Anstieg, den man irgendwie in der Gruppe versuchen muss zu surfen. Stunde 12, aber halt mit, ich sag mal, wahrscheinlich bei dir 230 bis 250 Watt, die du wieder fährst. Vielleicht wird es auch weniger. Im Average. Und da musst du halt gucken, dass du eine gute Gruppe hast. Aber auch da muss man sagen, Stunde 12 fahren die ersten 20. Das ist eine große Gruppe, die ganze Zeit da fahren. Da musst du halt irgendwie mit. Dann kommen wir in die Abfahrt, Brenner, Gasteig. Okay, das passt alles. Und dann beginnt es einfach, sich langsam aufzuteilen. Denn dann haben wir jetzt den Anstieg am Jaufenpass. Und da ist ungefähr eine Stopp. Zeit.
Du hast einen Anstieg vergessen. Der ist nämlich neu. Oder nee, der ist nicht neu. Ich glaube, letztes Jahr sind sie den auch schon gefahren. Ja. Aber ich kenne, also ich habe ihn mir inzwischen angeguckt. Aber der ist zum Beispiel bei den Austragungen, die ich gefahren bin, war der nicht drinne. So, und das macht zum Beispiel auch einen riesen Unterschied, weil ich habe mir meine Zeiten angeguckt und dachte mir so, ja gut, also wie gesagt, damals fast nüchtern, irgendwie 12 Bahnenreifen, Felgenbremsen, dies, das, ich glaube, ich hatte sogar einen Aluminiumrahmen. Und dann fällt dir auf einmal auf so, oh, da ist ja noch ein kleiner, also das ist zwar, glaube ich, nur ein 4-5 Minuten Anstieg, aber der fährt schon nochmal einen großen Umweg um Sterzing drumherum. Das heißt, du verlierst da schon nochmal, ich würde so roundabout 10 bis 12 Minuten, ja, eher 10 Minuten schätzen, die du verlierst im Vergleich zur alten Route. Und das ist zum Beispiel auch eine Sache, die sollte man nicht außer Acht lassen, wenn man auch über Fueling etc. nachdenkt, weil das Ding wird sicherlich schnell gefahren. Der ist wirklich unglaublich steil. Der zieht sich eklig am Ende nochmal hoch. Und du hast nicht die Chance, wo du sonst durch easy durch Sterzing durchgerollt bist, zu sagen, ey, ich nuckel hier noch ein bisschen an der Flasche ran oder esse einen Riegel oder was auch immer und bereite mich jetzt mental und körperlich auf einen Jaufenpass vor, sondern da musst du wirklich nochmal echt aufpassen, weil da, glaube ich, kann sowas auch schnell oben rausreißen und dann geht's halt direkt in den Jaufenpass.
Okay, da hast du absolut recht. Das ist ein steiler 5-Minuten-Anstieg. Da übrigens, für alle, die jetzt hier zuhören und beim Ötztaler mit selber am Start sind, irgendwo da, also dieser Anstieg Tuin, nennen wir es Tuin?
Ich habe keine Ahnung, wie der Kollege heißt.
Ich glaube Tuin.
Anstieg.
Also Anstieg um Sterzing rum. Oder am Anfang vom Jaufenpass werdet ihr uns sehen. Also wir sind mit einer kleinen Science-Delegation da vor Ort, machen ein bisschen Stimmung und Sepp werden dich mit Flaschen bewerfen, wo ein bisschen was dran klebt. Weil dieses Jahr, für alle, die jetzt da die Infos noch brauchen, am Brenneranstieg gibt es eine kleine Baustelle, wie ich es richtig gehört habe, und es ist eine externe Verpflegung, die nicht vom Veranstalter organisiert ist, die normalerweise ja okay ist, am Brenner dieses Jahr aber nicht möglich. Das heißt, man kann sich nicht an den Brenner stellen, wo es typischerweise sonst immer gab, sondern muss nach dem Brenner in die Abfahrt Sterzing und dann um Sterzing herum entweder den Anstieg nehmen oder vielleicht vom Fuße Jaufenpass zum Beispiel. Das heißt, irgendwo da werden wir in der Ecke da rumstehen und so ein bisschen Stimmung machen und wie gesagt unsere Athleten mit ein bisschen Fast Carb bewerfen. Der Anstieg trotzdem, Jaufenpass, sind wir aber auch da wieder und jetzt geht es nämlich los, 44 Minuten in der größeren Gruppe und Jack Burke letztes Jahr hatte 41 Minuten hochgeprügelt. Das heißt, er fährt in dem Anstieg schon mal 3 Minuten schneller als alle anderen und dann, finde ich, darf man sich da nicht verrennen lassen. Man darf nicht zu früh, glaube ich, das Gas mitgehen, weil das Tempo, je nachdem, wenn das wieder so ähnlich wird, wird schwer zu sein, aufrechtzuerhalten. Und da muss man einfach sagen, da muss man jetzt an die Zeit denken. Man müsste quasi proaktiv, während man es vielleicht einem noch relativ gut geht, weil von dort an sind es immer noch wahrscheinlich um die 2,5 Stunden, 2 Stunden bis ins Ziel. Man muss halt wirklich im Hinterkopf bewahren, dass es noch lang ist und man muss halt, wenn der loszieht oder andere Fahrer losziehen, da mitgehen, bewusst so ein bisschen den Anker werfen und proaktiv an die kommenden Kilometer halt denken. Und da müssen wir so ein bisschen mal schauen, wie wir das am besten hinkriegen.
Sonst wirft der Anker dich.
Sonst wird Anker auf dich geworfen. Da kommt der Mann mit dem Anker und bewirft dich damit.
Himmelst du auch runter.
Genau das. Denn dann haben wir die Abfahrt nach dem Jaufenpass, Jaufen St. Leonard. So sind wir bei 24 Minuten wieder. Auch da, man muss überlegen, ne? 44 Minuten Anstieg, 24 Minuten Abfahrt. Man denkt immer, man hätte so die ewige Abfahrtzeit, aber natürlich ist erstmal die Zeit deutlich geringer als die Anstiegszeit. Sich dazu refuelen und gleichzeitig sind auch einige Serpentinen, die vielleicht das Refuel auch ein bisschen schwieriger machen. Dann wiederum sich von einer Gruppe sehr stark zu entfernen, indem man halt auch mal deutlich schneller eine Abfahrt runterfährt, ist jetzt auch immer fraglich, ob das so zielführend ist. Das heißt, die Abfahrt zu attackieren macht jetzt auch nicht so viel Sinn. Man sollte wirklich darauf achten, dass man sich auch an den Anstiegen halt richtig gut fuelt.
Vor allen Dingen ist die Jaufen-Abfahrt in meinen Augen auch eine Abfahrt, die unglaublich viel Energie zieht, weil du halt sehr, sehr viele Serpentinen hast, aus denen du immer wieder antrittst. Das ist jetzt nicht irgendwie wie vom Kühtai oder vom Timmelsjoch am Ende runter, wo du die einfach Schussfahrt hauptsächlich runterfährst, sondern du musst immer wieder wirklich antreten. Du musst auch stark abbremsen, was auch immer auf den Oberkörper geht. Also die Jaufen-Abfahrt, teilweise auch mit schlechtem Asphalt, mit Löchern, die ist nicht ganz ohne. Und das merke ich immer, egal wann ich da lang fahre, du bist halt oben, ich sag mal, auf der Höhe, ich glaube, der ist auf knapp 2000, ist der, ne? Jaufen.
Ja.
Was ein Punkt ist. Das heißt, da oben ist es auch verhältnismäßig frisch und du fährst Richtung Südtirol runter in wirklich, wenn das Wetter so halbwegs angenehm passabel ist oder egal was, wie das Wetter eigentlich im Grunde genommen ist, Südtirol ist immer Tropenhaus. Das heißt, du fährst quasi wie in so eine heiße Wand rein und das merkst du im unteren Teil der Abfahrt. Das kommt auf einmal und dann gerade so mit Luftfeuchtigkeit ist es extrem schwer, dass der Körper sich da erholt. Von dann, das ist immer so eine Sache, vor dieser Abfahrt, muss ich sagen, habe ich mit am meisten Respekt.
Das verstehe ich absolut und da merkt man so langsam, kommen wir an diesen Punkt, da sind auch Abfahrten, teilweise Teil des Rennens. So, man muss entsprechend dort sich einfach, eigentlich muss man sagen, bei so einer 7-Stunden-Nummer, das muss halt nicht jede Sekunde, man hat schon ein bisschen Zeit, aber man muss halt schon konzentriert bleiben, dass man halt auch alles richtig macht. Und da geht es auch darum, dass man genau nicht auskühlt, dass man halt nicht vergisst, sich zu verpflegen und solche Sachen halt. Es gibt nicht die Möglichkeit, mal eben kurzzeitig abzuschalten und dann irgendwie eine Kurve zu verpassen und halt wieder zu viel zu investieren an manchen Stellen. Man muss effizient das ganze Rennen fahren und das ist etwas, was ja viele vielleicht auch so manchmal, wenn es wirklich ins Mikromanagement geht, und das geht gerade bei 7 Stunden, vielleicht ein bisschen außer Acht lassen. Ja. Danach wird es einfach, Sepp, denn dann kommt nur noch das Timmelsjoch. Das teilen wir mal ganz kurz in zwei Segmente ein. Einmal den Abschnitt, also das sind jetzt die Segmentabschnitte, die man auch in der offiziellen Zeitmessung wiederfindet. So, deswegen reden wir gerade in diesen Abschnitten, weil man dadurch halt ganz gut nachher die Zeitslots, Zeitstempel vergleichen kann. Da haben wir einmal Abschnitt St. Leonard-Schönau, erster Anstieg von 51 Minuten und dann Schönau-Timmelsjoch nochmal irgendwie um die 40 Minuten. In Summe ist ein Timmelsjoch bei Jack Burke, also komplette Moped da, Stunde 21 und da trennt sich definitiv die Spreu vom Weizen, denn die nächste Gruppe um Platz 2 dahinter, Stunde 28, Stunde 29. Der fährt also 7 Minuten schneller als alle anderen des Timmelsjoch hoch. Und ich zitiere mal kurz die ersten Plätze da, Uphill Timmelsjoch. Jack Burke angefangen, Stunde 21, nach Stunde 28, Stunde 29, Stunde 28, Stunde 30, Stunde 31, Stunde 39, 35, 32, 31, 33, 38. Ab da merken wir also bei den ganzen Fahrern, die ersten 15, da trennt sich alles auf. Also der eine kann, der andere nächste nicht mehr und so weiter. Da muss man super effektiv seinen eigenen Rhythmus finden. Da muss man echt gucken, dass man effizient bleibt. Es ist nicht nur, dass der Anstieg insgesamt 29 Kilometer quasi lang ist, beziehungsweise vielleicht ein bisschen weniger als das. Ich habe gerade so ein Strava-Segment raus, aber sagen wir mal um die 28, 29 Kilometer, 1700 Höhenmeter insgesamt aufweist. Nein, es geht noch für die letzten, sagen wir mal, ungefähr 6,8 Kilometer oberhalb von 2000 Meter auf eine Gesamthöhe nachher oben on top von 2450 Meter, irgendwie sowas. Das ist ein Brett. Da sollte man noch Ressourcen haben.
Ich hatte, als du mir vor einigen Tagen diese Zahlen genannt hast, habe ich bis dahin gesagt, also ich bin jetzt nicht so der Experte in, wie schnell fährt man wohl sowas. Also ich habe diese ganzen Strava, ich interessiere mich dafür nicht so. Und habe gesagt, ja, 2 Stunden fährt man da bestimmt am Ende hoch. Und dann hast du irgendwas von 1 Stunde 21 gesagt. Und ich dachte, nee, das geht nicht. Das kann ich. Das muss ein Fehler sein, habe ich mir so gedacht. Aber ja, in der Tat, Timmelsjoch ist, ich weiß noch, meine allererste Teilnahme. Da habe ich gedacht, ich bin ganz oben. Das ist, glaube ich, dann Schönau. Da fährst du so ein kleines bisschen flach und dann guckst du irgendwann so durch Zufall, weil du so komplett grau bist, guckst du so links rüber, willst ein bisschen Panorama schauen und siehst dann so ganz ähnlich wie beim Stelvio, siehst du so oben so ein paar Serpentinen, so in ganz, ganz weiter Entfernung.
Oh Gott.
Und weißt so, bitte lass das einen anderen Anstieg sein. Nein, es ist aber tatsächlich das Timmelsjoch. Ja. Und da ist auch noch immer nicht vorbei, weil danach fährst du durch diesen Tunnel. Mhm. Und dann zieht es sich ja auch nochmal gut einen Kilometer, so ganz leicht ansteigend. Ja, Und der allerhärteste Anstieg kommt ja eigentlich erst so zur Mitte der Timmelsjoch-Abfahrt zur Mautstation. Das ist dann, da verbiegt sie dann komplett die Beine.
Können wir sofort darauf eingehen, weil ich habe ein paar Daten hier gerade von der direkten Konkurrenz. Nehmen wir mal Alban Lakatas Power-Datei. Jetzt ist es Stunde 29 in dem Fall, habe ich es gerade rausgeschnitten. Gut, der Typ ist auch, der Alban, ein bisschen mehr Muskelmasse, hat auch eine hohe Schwelle, die er halt da treten kann, ist an diesem Anstieg halt 352 Watt noch hochgefahren, 4,5 Watt pro Kilo mit einer VRM von 1204, also 1204 Höhenmeter pro Stunde. Da haben wir dieses Mittelsegment schon mit da drin. Ich nehme das mal ganz kurz raus. Das ist ja der ersten Part, 1271 Höhenmeter pro Stunde gefahren. Und den zweiten Part ungefähr bis zum Tunnel dann irgendwie 1229. Das ist erstmal ein Brett, ganz kurze Orientierung. Immer noch 500 Höhenmeter pro Stunde weniger als Tadej Pogacar da hochfahren würde. So viel mal dazu. Der fährt dann mit 1,6 bis 1,8 da hoch. So, kurze Side Note, aber wir reden davon 1,5 Stunden, nachher sogar in die Höhe und halt mit 4,5 Watt pro Kilo da irgendwie nochmal hochkloppen.
Lieber Alban, wenn du uns dein Gewicht mitteilen möchtest, ruf gerne an. Das würde uns sehr interessieren und wir sehen uns dann am Timmelsjoch.
Ja, genau das. Und wenn wir uns einmal diesen kleinen Mini-Stich nochmal anschauen, den du gerade so schön angesprochen hast, der Alban fährt aus einer, erstmal, oh, das finde ich auch so unangenehm, irgendwie so 10 Minuten Rollphase, irgendwie, weil du eh schon mit, ich weiß nicht, wie viel hohen kmh da runter schießt und dann kommt dieser Anstieg, dieser Gegenanstieg noch und dann fährst du da auch irgendwie mit, ja, eher 370 Watt Average, letzten 5 Minuten mit 4,7 Watt pro Kilo, ist wahrscheinlich das Letzte, was noch irgendwie rauszuholen ist, 1400 VRM, also 5 Minuten nochmal so diesen Finalstich und dann kannst du in die Abfahrt reinscheppern und dann Richtung Ziel fahren. Aber man sieht auch schon mal, da muss man noch so ein VZ Max EB Intervall nach entspannten 200, wie viel Kilometer? 221 Kilometer muss noch so 5 Minuten EB Intervall da aber kurz reinkloppen. Nett.
Also dann ist er immer noch nicht vorbei, weil dann kommt er nochmal unten raus, kurz vor Sölden, nochmal so ein 2-Minuten-Zieher. Der ist auch nochmal, der ist nochmal richtig übel. Was ist Alban dann für eine Zeit gefahren, schlussendlich?
Also ganz kurz, einen 2-Minuten-Zieher habe ich hier auch mit 2 Minuten 13. Er geht mit Peak von 949 Watt da rein und fährt einmal 2 Minuten mit 397 Watt. Nochmal ganz kurz zur Orientierung, damit ihr da Bescheid wisst. Meinst du jetzt Gesamtzeit? Oder,
ja.
Alban fährt Gesamtzeit von 6 Stunden 59 und 38 Sekunden. Man muss dazu aber sagen, ja, also das ist genau deine Zeit. Man muss halt sagen, dass er, wie gesagt, um Gruppe Platz 2, 3 und 4, die anderen beiden sind gesprintet. Er hat, glaube ich, nochmal eine Attacke versucht. Ich weiß nicht mehr genau, im Stream habe ich es ganz ein bisschen vergessen. Auf jeden Fall sind die alle knapp unter diese 7-Stunden-Marke gerutscht. Also Platz 2, 3 und 4 ist alles eine Gruppe. Und die Zeitsegmente, die ich gerade rausgerechnet habe, mit diesen realistischen Zeiten gerade, müssen irgendwie noch 2 Minuten finden, Sepp, weil dann kommen wir nicht in der Berechnung, die ich dir gerade aufgestellt habe, mit den ganzen Segmentzeiten auf 7 Stunden 2,06. Das heißt, wir müssen in der ganzen Strecke, wo ich gerade runter zitiert habe, noch 2 Minuten gut machen.
Ja, okay. Ich hänge mich einfach bei Alban rein.
Okay, Alban-Sepp-Kombi finde ich ganz gut. Ihr könnt ja beide halt absolute Watts dann irgendwie treten. Genau, so zum Strategie, zum Pacing-Plan. Ich würde sagen, für alle, die jetzt nicht unbedingt um die 7-Stunden-Marke kämpfen, sondern einfach ums Durchkommen, um die 9-Stunden, um die 8-Stunden, um die 10-Stunden-Marke, jede einzelne Story, wir wünschen euch jetzt schon mal maximal geilste Beine, viel Erfolg, viel Spaß bei dem Rennen.
Gutes Wetter.
Wie gesagt, gutes Wetter wünschen wir uns allen. Wir sind da auch irgendwie mit einer Strecke vor Ort in Zivil, Sepp fährt, wenn ihr den irgendwo zwischendurch seht, schreit ihn an, zieh durch, Junge, keine Ahnung. Und wenn ihr Fragen habt, dann lasst uns gerne nochmal zukommen. Wir haben noch ein paar Tage, dann können wir gerne uns nochmal mit beschäftigen. Und schreibt es jetzt hier in die Kommentarfelder von Spotify, in den Podcast-Folgen. Die gibt es ja auch neuerdings. Da können wir gerne noch ein bisschen Input geben. So, selbst nachdem du jetzt all das gehört hast, hast du jetzt richtig Bock oder gar keinen Bock mehr?
Nee, ich habe wirklich Bock. Also ich bin ja immer ein Freund davon, sich Herausforderungen zu suchen, die, wo du im ersten Moment sagst, so, jo, schaffst du nicht. Und ich glaube, ich habe mich sehr gut vorbereitet. Ich hoffe einfach auf wirklich gutes Wetter, weil das ist für mich einfach wichtig. Ja. In Kälte kann ich oder performe ich einfach nicht gut. Das ist einfach leider so. Bin Warmduscher. Die Distanz und die Zeit schockt mich jetzt nicht. Also im Sinne von, für viele Leute ist es ja so dieses einmal im Jahr diese super lange Distanz von 200, wie lang ist es ganz genau? 225
oder so.
Das ist für mich so, das gibt mir extrem viel, dass ich weiß, da bin ich schon längere Sachen gefahren und da lässt es bei mir nicht nach. Also klar lässt es nach im Sinne von, dass du natürlich irgendwann auch erschöpft bist, aber mental bin ich da halt andere Sachen von den Distanzen gewohnt. Ich habe extrem Bock auf diese Herausforderung. Ich bin auch ganz ehrlich, dass ich mir natürlich auch albern so ein bisschen da an die Pinnwand dran gehängt habe, weil der da immer ziemlich gut performt und der natürlich auch früher zur Mountainbike-Zeit natürlich eine absolute Legendenstatus inne hatte, den er in meinen Augen immer noch hat, weil er einfach auch ein super cooler Typ ist. Und da mit so Leuten da mal ein bisschen um die Wette zu fahren, um das Gebirge rum, da habe ich wirklich Bock drauf und freue mich drauf. Du bist vor Ort, bin mit den Jungs und Mädels von Garmin dort. Von da an wird das wahrscheinlich ein ziemlich entspanntes, cooles, schönes Wochenende mit hoffentlich einer Sub-7.
Mit den Worten würde ich sagen, lassen wir das erstmal hier so stehen. Und was daraus wird, werdet ihr alles noch sehen. Und wie die Nutrition-Strategie aussah, die Materialwahl von Sepp und wie die letzten unmittelbaren Tage die Vorbereitung aussah, all das würde ich sagen, halten wir videografisch fest und machen wir dann im Nachgang, legen wir euch schön lecker auf YouTube zum Runterkonsumieren bei der nächsten Rollensession. Und wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, haut es gerne in die Kommentare mit rein. Wir beantworten wir gerne für euch und dann würde ich sagen, jetzt in die finale Prep, in die finale Vorbereitung und wir sehen uns irgendwann bei der nächsten Podcast-Folge und wünsche uns allen viel Spaß beim Metztaler.
Wir sehen uns. Schönen Tag euch allen und bis bald.
Macht's gut, ciao, ciao.